Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, der Podcast. Auch heute wieder Ihre Gastgeber Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
Hallo Michael, und damit habe ich die Hälfte des anderen Namens auch schon genannt. Hallo Michael Dietz.
Grüß dich. Mensch Jochen, heute sind wir mal wieder in einer Stadt unterwegs, und zwar in einer Stadt nahe Deutschland. Wir sind in Belgien. Es ist eine der berühmtesten Städte auf diesem Planeten. Es ist eine alte Stadt. Es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist, glaube ich, eine Stadt, wo man zumindest mal aus Westdeutschland mal für ein langes Wochenende hinfahren kann, aber wenn man Zeit hat, auch eine Woche verbringen kann und vielleicht noch mehr. Jochen, wir sind in Antwerpen und du warst dort.
Ich war dort und bin Gott froh, dass ich da war. Genau wie du sagtest, zweitgrößte Stadt Belgiens, angenehmste Größe der Welt, finde ich immer noch, rund 500.000 Einwohner. Und genauso wie du gesagt hast, perfekt zwischen einem Tag und einer Woche vielleicht, grandios im Sommer. Ich war witzigerweise im Winter da, also war so eine spontane Flucht aus der Winterdepression, dazu später mehr. Und also wirklich, also wer jetzt bei den folgenden Stichworten irgendwie anschlägt, die oder der ist da wahrscheinlich richtig. Essen, Kultur, Architektur wirklich, ja. Kunst, Lebensqualität, Diamanten, Museen, Schokolade ohne Ende. Und ich habe all das plus Tipps, die du wahrscheinlich und die Menschen da draußen wahrscheinlich auch noch nie gehört haben über Antwerpen. Ich habe wirklich ein paar schöne Sachen noch gefunden, die ich sonst vorher nirgends gefunden habe. Und irgendwann tauchen sogar Kim Kardashian und Kanye West auf.
Jetzt machst du mich aber fertig. Jetzt machst du mich wirklich fertig. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommt.
Ich tease dich an die Grenze des Abgrunds. Also ich kitzel jetzt das Letzte aus dir raus, nur um mich dann wieder fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Nee, die sammle ich nachher wieder auf und kläre das alles auf, was ich gerade sage und antrigger. Und es ist wirklich die Stadt, die perfekt ist für ein romantisches Wochenende, für ein Wochenende mit den Jungs oder den Mädels. Ich habe das sehr genossen damals und das werde ich hoffentlich in der kommenden Stunde wiedergeben, in einer Stunde, in der ich auch wieder meine Liebe zu Europa nochmal neu entdeckt habe, muss ich sagen.
Ich war vor, glaube ich, 12 oder 13 Jahren tatsächlich mal 2 Tage da, ein Wochenende. Und es ist immer noch sehr, sehr eindrücklich. Ich habe damals auch gesagt, ich muss da auf jeden Fall nochmal hin, ich muss da länger hin. Und bin heilfroh, dass du in der Zwischenzeit da warst und mich jetzt noch heißer machst auf Antwerpen. So ein paar Sachen weiß ich noch und ein paar Sachen habe ich auch noch gehört aus den letzten Jahren. Deshalb, ich bin sehr gespannt, was wir da zusammentragen und wie heiß wir die Menschen da draußen machen. Apropos heiß machen, wir wollen euch natürlich auch noch, bevor es richtig losgeht, nochmal heiß machen auf die aktuelle Ausgabe der Geo-Saison. Da haben wir ja unsere Kolumne. Und diesmal sind wir in Marokko unterwegs mit dem Auto. Das ist schon mal ein bisschen weiter weg, Marokko. Denn in diesem aktuellen Heft geht es viel um Deutschland. Das ist natürlich, wir sind im Februar 2021, natürlich auch pandemiebedingt. Da erzählen 8 Leute, die ganz andere Reisepläne in den letzten Monaten oder im letzten Jahr hatten. Und dann natürlich nur, in Anführungszeichen, in Deutschland gelandet sind, unterwegs waren. Und die erzählen aber 8 tolle Geschichten, warum das besonders gut war. Und das können wir ja auch unterstreichen, Jochen. Wir waren ja auch 2020 vor allem in Deutschland und Europa unterwegs. Und damit steigt ja deine Europaliebe immer mehr und unsere Deutschlandliebe immer mehr, weil wir ja gemerkt haben, es gibt spannende, fantastische Ecken, die man dann teilweise so zwanghaft neu entdeckt oder zum ersten Mal entdeckt. Man wäre vielleicht gar nicht drauf gekommen, weil man zu sehr mit dem Kopf in der Welt unterwegs war. Das ist ein großes Thema in der Geo-Saison. Es gibt aber auch einen Länderreport, das ist ein neues Format in der Geo-Saison, der geht zum Finnland. Da haben wir ja auch schon geliefert mit einer tollen Folge Helsinki, wie ich finde. Wir waren ja beide in Helsinki, Jochen und ich, nur getrennt voneinander und haben diese Stadt durch ganz unterschiedliche Augen und Perspektiven kennengelernt, die Hauptstadt Finnlands. Und das macht unsere Folge so spannend, aber auch diesen Länderreport. Das alles drin in der aktuellen Geo-Saison. Wir sind da auch im Netz, da könnt ihr uns auch hören bei Geo-Saison und bei geo.de. Also schaut da mal rein in dieses neue, tolle Februarheft. So, jetzt nicht reinschauen, sondern Augen zu, also nicht, wenn ihr gerade ein Auto steuert oder ein Helikopter oder ein Flugzeug. Wenn ihr könnt, macht die Augen zu, wenn nicht, lasst sie offen, aber lasst euch inspirieren, lasst euch vielleicht auch ein bisschen berieseln, lasst euch unterhalten von Jochen Schliemann meets Antwerpen, ist in der zweitgrößten Stadt von Belgien unterwegs.
Und wie fangen die schönsten Geschichten an, lieber Michael? Mit Sätzen wie, es war ein grauer Tag im Januar.
Willkommen in Jochen Schliemanns Leben.
Ach ja, hör auf. Bei mir ist sogar im August, Januar. Ne?
Nee. Ich weiß. Aber das Schöne ist ja bei Jochen, du kommst ja manchmal im ersten Moment so ein bisschen geschafft rüber, aber es geht die Sonne auf, wenn du da unterwegs bist und du hast Antwerpen entdeckt und kennengelernt und nimmst uns da jetzt mit.
Genau, und es geht tatsächlich nur so los. Am Ende ist immer noch Januar, weil ich ja sozusagen nur ein langes Wochenende da war, aber gefühlt irgendwie nicht mehr. Also es war halt tatsächlich, ich weiß es noch ganz genau, es war Donnerstag und ich hatte Freitag frei und ich hatte Bock auf nichts. Also ich bin kein Januar- und Februar-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehen manche Menschen anders. Also ich habe sogar im Februar Geburtstag, also von daher irgendwie muss ich den Monat eigentlich gut finden. Aber funktioniert irgendwie nicht, weil sich der Winter halt so zieht. Und irgendwie kam man dann und ich mit der Person zusammen, mit der ich gefahren bin, auf die Idee, lass uns doch spontan irgendwo hinfahren. Und wie gesagt, du weißt es ja von mir, dass ich auch relativ viel auch in die verschiedensten Weiten, also in die Ecken der Welt geflogen bin, die auch weiter weg sind. Ne?
Ja.
Und habe ja auch immer, wir reden immer so, wenn Michael und ich so reden, dann rede ich, sage ich auch immer so, ich spare mir Europa auch so ein bisschen auch für die Zeit, in der ich vielleicht gar nicht mehr so einen Bock habe, so weit zu reisen oder so. Oder halt irgendwie auch vernünftiger werde. Und das ist jetzt ja tatsächlich auch der Fall. Und da wir diese Folge jetzt auch in der Corona-Zeit ausstrahlen, passt es vielleicht sogar ganz gut. Damals war aber noch kein Corona, es war letztes Jahr. Es war im Januar 2020, ja. Und irgendwie kam man auf Antwerpen. Und ich wusste nicht viel. Das kennt Michael. Auf jeden Fall.
Das bestätige ich jetzt einfach mal ganz nonchalant.
Das kann nur stimmen. Nein, aber was machst du? Du checkst eine Bahn, du gibst es einfach mal so ein und denkst so, ups, 2,5 Stunden nur.
Von
also
Köln.
2 bis 3 Stunden, je nach, ja, von Köln. Also wir wohnen ja in Köln und 2 bis 3 Stunden, so je nach Verbindung. Dann checkst du ein Hotel und findest irgendwas. Und weil natürlich auch jetzt nicht die dickste Saison ist, so Mitte Januar, Ende Januar oder so. Du checkst das Wetter und denkst so, joa, wechselhaft, halt kalt, aber halt mal kommt die Sonne durch. Und dann denkst du irgendwie gerade so, guckst du mal ein paar Sites an, also gibst du Highlights ein im Netz und siehst so ein paar Sachen, denkst du, jo, alles klar, ein paar Sachen denkst du, ups, und dann fällt dir irgendwas ein, was du vielleicht da mit der Stadt verbindest und auf einmal fährst du einen Tag später dahin.
Mhm.
Und wir sind tatsächlich dann am Freitagmorgen hingefahren, sozusagen. Also er hatte noch was zu tun irgendwie und er waren dann letztlich 2 Nächte, waren es dann letztlich, die man hatte. Und Gott, war ich weit weg im Kopf. Und das war das Schöne letztlich. Dieses Gefühl, dass du irgendwie so nach 12 Stunden schon denkst, mein Gott, was habe ich gerade schon alles erlebt, was ich so vermisst habe, ne, in der Einfältigkeit des Alltags sozusagen. Und angefangen hat es bei mir natürlich mit der Bahn von Köln nach Brüssel, 2 Stunden rund. Dann steigst du in einen Zug, der heißt IC. Für mich hat er sich eher angefühlt wie ein Regionalexpress, weil der einfach auch so aufgeteilt war und auch viele Berufstätige darin fuhren. Du fährst ja auch nur 30, 40 Minuten von Brüssel nach Antwerpen. Und dann geht's halt los. Also ich rede, wie gesagt, von einer kurzen Anreise, so zumindest aus Köln. Und sonst ist es ja auch nicht so weit weg wie jetzt Brasilien oder so. Und du
Nein,
kommst
halt das ist, also man ist ja auch, sag mal, von Berlin in 7 Stunden da. Ne? Also es ist deutschlandweit ist man ja relativ flott mit dem Zug dort.
Beziehungsweise wenn man über die Ecke dieser Welt fährt, halte da an. Denn jetzt komme ich halt zum Thema. Du kommst da an mit dem Zug und du landest praktisch sofort beim Anhalten in der ersten Sehenswürdigkeit. Und ich habe echt räudige Bahnhöfe in meinem Leben gesehen. Das war es nicht. Das war der Bahnhof Antwerpen Zentral, ist eine Art Kopfbahnhof. Also will sagen, da enden die meisten Züge, enden da. So ein bisschen wie in München vielleicht, weißt du, also wo die Züge einfach aufhören.
Mhm.
Und du steigst aus und wenn du ein bisschen weiter in die Richtung gehst, in die die Züge sozusagen normalerweise weitergefahren wären, gehst du durch diese riesige Bahnhofsvorhalle. Also erstmal kommst du durch erstmal bist du in dem Raum natürlich, wo die Gleise halt enden und der ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil der ist sehr hoch, der ist mit Glas und Stahl, also eine sehr moderne, relativ moderne Architektur, die einfach beeindruckend ist. Und dann gelangst du aber in diese Bahnhofsvorhalle und du denkst, echt, du bist im Himmel. Also die ist bis zu 75 Metern hoch. Die wird auch oft so, wenn du so das so nachrecherchierst, Bahnhofskathedrale genannt, was total stimmt. Denn es sind riesige, geschwungene Bögen, die sich teilweise vom Boden bis über die Decken erstrecken. Also wirklich verzierte Decken, große Fenster, kleine Fenster, einfach ein wunderschöner Ort. Also eine majestätische Treppe in der Mitte. Also es sieht wirklich fast aus wie ein Schloss. glänzender Boden, ne? Also wirklich, es hallt dann auch so richtig schön, ne? Also so wie es in der Bahnhofshalle eigentlich auch so hallen sollte, wenn man so an so einen Klischeebahnhof denkt. Er gilt als einer der schönsten Bahnhöfe der Welt, das kann ich komplett verstehen.
Und ich kann das auch bestätigen. Das ist erstmal, du kriegst ja, du kommst dort an mit dem Zug und du kriegst ja erstmal den Mund nicht zu, weil vor allem das Ding, du hast ja eben gesagt, hoch, ich glaube, es hat, glaube ich, 4 Stockwerke oder so unter dieser Glaskuppel.
Ja, und es ist, wie gesagt, 75 Meter hoch ist allein diese Kathedrale davor. Und es ist unübertrieben. Du kommst da an und denkst, ich sehe gerade was. Also du machst sofort Fotos, du filmst sofort irgendwie Sachen ab, freust dich irgendwie, hast einfach einen Eindruck gewonnen. Und ja, wie gesagt, du stehst in einem der schönsten Bahnhöfe der Welt. Da wurden auch schon ein paar Filme gedreht und so, beziehungsweise Szenen aus Filmen. Und so geht's los. Und dieses Element von Glas und Stahl, also eher so modernere Architektur und dann halt irgendwie historischer Architektur, beziehungsweise da wurden jetzt mehrere Architekturstile in der Bahnhofshalle zusammengeführt, aber halt so Sachen, die eher historisch anmuten, das gibt es ganz oft in dieser Stadt, weil Antwerpen sehr viele alte Gebäude erhalten hat und aber auch neu architektonisch sehr viel richtig gemacht wurde, meiner Ansicht nach. Kommen wir aber gleich noch. Also du gehst raus aus diesem Haupteingang und siehst das Ding von draußen und es ist auch wunderschön. Also allein das, wie gesagt, ist für mich die Reise wert. Wo fährt man sonst mal 2,5 Stunden hin? Weißt du? Also was habe ich schon für beschissene Sachen erlebt, wenn ich 2,5 Stunden gerade ausgefahren bin? Irgendwie und auf einmal bist du halt in einem Urlaub. Ne? Und der Urlaub hat schon angefangen. Und du gehst raus aus dem Haupteingang und gelangst auf den Vorplatz. Das ist ein relativ normaler Bahnhofsvorplatz, so bisschen belebt, busy, bisschen assi, funktional, viele Busse, viele Straßenbahnen und so weiter. Interessant ist, dass direkt da auch der Eingang vom Zoo ist und direkt um die Ecke geht's auch ins Diamantenviertel. Da tease ich jetzt nochmal drauf, da kommen wir später nochmal drauf. Das ist ein ganz prägendes Element, Diamanten in der Geschichte der Stadt Antwerpen und da kann man sich heute noch viel von angucken. Aber ich will jetzt nicht irgendwie groß Sightseeing machen, ich will erstmal ins Hotel. So. Und man könnte jetzt einfach nach links gehen und könnte in die Stadt reingehen. Alles ist relativ schnell erreichbar. Wie gesagt, ist keine große Stadt. Du gehst so 15 Minuten oder so und dann kommst du eigentlich schon ins historische Zentrum. Aber man kann halt auch erstmal in die Straßenbahn steigen und man kann auch woanders hinfahren zum Schlafen. Viele schlafen natürlich im historischen Zentrum. Ich habe es halt anders gemacht. Und das ist wieder so die Eigenschaft dieses Trips, den ich gemacht habe, den ich eigentlich nur empfehlen kann, der jetzt nicht die Neuerfindung ist des Rades, aber ich habe diese Vor- und Nachteile des spontanen Wochenendtrips halt wieder nochmal kennengelernt. Also will sagen, du buchst natürlich ein Hotel, das frei ist. Ne? Also du nimmst halt nicht irgendwie jetzt irgendwie, also du kannst nicht überall auswählen, weil du halt wirklich am nächsten Tag schon losfährst. Ne? Du kannst nicht alles nehmen. Aber wenn du flexibel bist, dann findest du schöne Sachen, die vielleicht auch 3 Wochen vorher gar nicht frei waren, sondern Sachen, die einfach kurzfristig frei geworden sind und entdeckst auch Ecken, in die du sonst gar nicht gekommen wärst. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, das ist ja das Spannende dann. Also du hast auf der einen Seite jetzt nicht dieses wochenlang vorgeplant und du sitzt abendelang vielleicht am Computer und guckst dir auf verschiedenen Seiten irgendwie Hotels an, also auf was man so steht oder Hostels oder Pensionen oder Privatzimmer, sondern wenn ihr Donnerstag gesagt habt, hör mal, wir wollen los oder am Mittwoch, dann ist die Auswahl kleiner. Manchmal ist das ja wirklich, du sagst, auf der einen Seite ist es spannend, weil man Sachen entdeckt, die man vielleicht sonst nicht entdeckt hätte. Auf der anderen Seite ist die Auswahl auch nicht so groß, man wird schneller fertig. Weil ich kenne das manchmal, man guckt so Hotels oder Zimmer oder Ferienwohnungen an und verliert sich da so drin, was auch Spaß macht, aber manchmal kann man sich gar nicht entscheiden, was man denn wirklich haben möchte.
Es ist halt so eine andere Art von Trip, die du letztlich machst, weil du eben diese Auswahlmöglichkeit und die Zeit auch nicht hast und so schneller an Sachen rein stolperst sozusagen. Das heißt, da gibt es natürlich auch eine Fallhöhe. Also das jetzt von mir aus in Japan zum Beispiel kannst du manchmal an Feiertagen überhaupt nichts mehr kriegen, aber das ist ja jetzt selten der Fall in Europa oder so, zumindest habe ich es nicht erlebt. Und irgendwo wirst du schon landen und nimmst dann halt das Beste, was so eben im Preis-Leistungs-Ding irgendwie für dich so in Frage kommt und landest halt wie ich. Nach ein paar Minuten Fahrt in der Straßenbahn, die du übrigens öfter betreten wirst, wenn du willst. Du kannst auch viel Radfahren in der Stadt, aber Straßenbahnnetz ist auch gut. Wir haben halt, weiß nicht, das haben Airbnb-Hotels und so gecheckt und sind letztlich gelandet in so einer Art Boutique-Hotel, das halt kurzfristig dann doch wieder frei war. Hatten sogar Glück, weil wir da so ein Upgrade bekommen haben. Und ich war am Höhepunkt meines Lebens in dem Moment angekommen, weil ich halt landete tatsächlich in einem Zimmer, das in dem Zimmer eine Badewanne hatte.
Oh, das hatte ich tatsächlich noch nie. Also irgendwie nicht, ich habe auch nie danach gesucht oder so. Hast du da drin auch gebadet? Oder hat die nur da rumgestanden, die zwei, drei Tage?
Nee, die habe ich drin gebadet, Alter. Es war ja Januar und wir haben jetzt keine Badewanne hier zu Hause oder so. Das heißt, ich habe die schon genutzt und die stand halt, wie gesagt, nicht so also völlig okay, also eine normale Badezimmer-Badewanne, sondern die stand halt so offen im Raum.
Aha.
Und da kommst du so rein, denkst so, geil, ich hab's geschafft. So einfach so Sachen, die man, weißt du, so Sachen, die in meinem Leben eigentlich nicht eintreten sollten. Das hat niemand für mich vorgesehen.
So ein Rockstar-Moment. Ich bin jetzt der Typ, ich reiß mir die Klamotten vom Leib und setz mich in dieses heiße Wasser und guck vielleicht im besten Falle noch aus dem Fenster dabei.
Genau, ja, ungefähr so war es tatsächlich. Und es war, wie gesagt, vor 4 Stunden, also 4 Stunden von Tür zu Tür, historisches Ereignis mit diesem Bahnhof, den ich gesehen habe. Auf einmal liege ich, also theoretisch, in der Badewanne in meinem neuen Zimmer im Hotel, das ich nie gefunden hätte, wenn ich es halt lange geplant hätte, weil ich dann irgendwie wahrscheinlich was anderes genommen hätte. Und was lernen wir wieder mal? Es ist halt eine Einstellung. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Mensch, der morgen irgendwo hinfährt und das heute erst bucht, eine Badewanne auf seinem Zimmer hat, sondern, also Michi, lass es. Ich sehe das nicht schon wieder im Internet oder so. Aber ja, man kommt halt an andere Orte, die man vielleicht nicht so plant und man ist flexibel. Man lässt sich mal so treiben und in dem Fall ist es in manchen Situationen halt ganz gut aufgegangen, so, weißt du? Und das Interessante ist vor allem die Gegend, in der ich war, weil auf die wäre ich persönlich nicht gekommen. Ich war in der Hafengegend, Eilandje heißt die, Eilandje. Und das ist eine absolut super Alternative zur Innenstadt, wo halt die meisten Hotels sind oder wo man normalerweise halt so landet, weil die meisten Sites da halt sind. Und du bist einfach in Eilandje, nah am Wasser, eigentlich ist überall Wasser. Es ist so eine Mischung aus alten, da ist es schon wieder alten, klassischen belgischen Gebäuden, so, also was ich so mit Belgien oder der Ecke der Welt so verbinde. Manchmal auch dieser rote Backstein, andererseits Fabrikhallen, die oft umfunktioniert wurden, Strukturwandel halt. Und dann halt neuer, aber extrem smart inszenierte Architektur. Und das war schön. Also es war ein bisschen ruhiger und nicht ganz so touristisch wie ein Zentrum, wie ich dann später im Laufe der Tage festgestellt habe. Da leben dann Studenten, jüngere Familien, kleine Firmen sind da, welche Startups oder so. Um das Hafenbecken sind viele Restaurants und Bars. Und so stehst du da in deinem Zimmer, packst so ein paar Sachen aus, guckst aus dem Fenster und du siehst etwas, das einfach eine Landmarke dieser Stadt ist. Und das eigentlich sehr beispielhaft ist für Antwerpen, was da architektonisch meiner Ansicht nach richtig gemacht wurde. Nämlich das Museum an de Strom heißt das. Also das Museum am Strom. Ja. Kurz MAS, M-A-S geschrieben. 2011 eröffnet. Und du kannst da nicht dran vorbeigucken. Jeder sieht das, der da, also das ist einfach, das ist das absolute Zentrum aller Blicke in dem Moment. Es steht auf so einer Halbinsel in der Mitte des kleinen Hafenbeckens, ist so 60 Meter hoch, 10 Stockwerke und sieht so ein bisschen aus von der Architektur her wie so ein Tetris mit roten Steinen und Glasklötzen. Also das ist so, okay. Wir stellen Bilder davon ins Netz, also auf Instagram und Facebook. Guckt euch das mal an bei uns auf dem Account. Einfach ein sehr schön designtes Gebäude. Wie gesagt, so eine Mischung aus so rotem Sandstein und riesigen Fenstern aus welligem Glas. Also da hat sich wirklich ein Architekt mal toll ausgelebt. Moderne Landmarke und in jedem Stockwerk ist ein Museum. Also da kannst du, das ist zum Beispiel, habe ich festgestellt, super für Regentage. Also da gab es dann was zur japanischen Popkultur auf einem Stockwerk, auf dem anderen gab es was zur Schifffahrt, zu Weltreligionen. Das ist alles für Erwachsene und Kinder. Das heißt, du kannst da wirklich echt auch mit der Familie einen Tag lang verbringen, viel Platz, sehr viel auf. Ja, für Menschen ist es einfach gemacht. Also es wirkt fast wie ein kulturelles Zentrum, weil es da auch viele Räume, also viele Ecken gibt, wo man dann essen kann oder einfach am Tisch sitzen kann und so. Parallel ist da so ein Sterne-Restaurant drin, eines der teuersten, glaube ich, der Stadt. Da war ich jetzt nicht drin. Aber es war, so kommt man immer noch an, wohlgemerkt. Also ich finde mich immer noch im Ankommen-Modus. Und als wir dann so fertig waren zum Aufbrechen, wurde es dann auch schon so langsam dunkel. Es war ja, wie gesagt, Januar. Und dann sind wir erstmal in dieses Maß rein, MAS. Und das Museum hatte schon zu, aber das Tolle war, weil es halt auch so ein Ort der Gemeinsamkeit war, das Dach war offen und du konntest halt über Rolltreppen und Treppen gelangst du dann halt ganz aufs Dach dieses sehr hohen Gebäudes, konntest an allen vorbeigehen, so ein geschlossenes Museum, also auch so ein bisschen lustig, so ein bisschen aufregend und stehst dann irgendwann oben auf diesem Gebäude und siehst halt, wo du bist und du siehst halt Antwerpen in seiner Gänze. Du siehst einmal diesen Fluss zum Meer, die Schelde heißt der Fluss, in dem Antwerpen ist. Du siehst, dass es 80 Kilometer von der Nordsee entfernt ist. Also es ist sehr nah am Meer. Es ist 40 Minuten mit dem Zug von Brüssel entfernt. Du siehst die ganzen kleinen Gässchen vor dir. Du siehst diese, jetzt bin ich wieder bei deinem Favorite, Michael, bei diese gelben Straßenlichter.
Ja, Antwerpen ist einfach, also ich habe im Kopf dieses Nachts in Antwerpen, weil es ist so wunderschön, diese alten, gerade um den, wenn man vom Hafen dann nachher irgendwie dann Richtung Markt dann auch guckt, dieser Grote Markt heißt er, glaube ich, ne? Dieser alte Marktplatz drumherum, nur diese Flandernbauten, ne? Diese historischen Bauten, und alles ist beleuchtet in diesen mit kleinen Lichtlein, mit Strahlern, diese Architektur natürlich perfekt anstrahlen, dieses gelbe Licht, und das macht mich immer glücklich einfach, wenn ich dieses ganze Lichtkonzept sehe, was jetzt gar nicht so, es hat überhaupt gar nichts mit so weihnachtlicher Lichtdeko zu tun, sondern es ist auf der einen Seite so mittelalterlich, so ein bisschen düster und dunkel, dann aber dieses Gelbe, dieses Fröhliche, dieses französisch-flandrische so ein bisschen aufgebaut, und du hast diese Gässchen, die dann so ein bisschen duster sind, aber dieses Licht durchstrahlt so ein bisschen diese Architektur links und rechts, und du findest deinen Weg. Ach, also Antwerpen ist so eine Stadt, die wunderbar ist, wenn es dunkel ist.
Ja, genau. Und das ist so, und hinzu zu diesem Licht und zu all den Möglichkeiten, die du da gerade schon so aufgezählt hast, kommt halt dieses Gefühl immer noch des Ankommens. So, die Stadt wartet jetzt auf uns. Das ist jetzt so, 2 Tage liegen vor uns, vor mir, und du hast den ersten Überblick. Und es ist sogar umsonst so, also weißt du, so, du bist da halt hochgekommen, merkst halt so, man möchte, dass du da bist, so, du gehst einfach gerade da durch und du weißt, okay, 2 Tage liegen vor mir, ich habe richtig Bock. Und was habe ich meistens auch, wenn ich Bock habe, Michael?
Hunger. Du willst essen. Du willst direkt essen.
Es stimmt tatsächlich, es steht hier vor mir. Also so 1, 2 Notizen mache ich mir. Ja. Ich sage, wie mache ich das, dass ich jetzt wieder auf Essen komme? Und es steht genau das Wort Hunger vor mir.
Es ist Abend. Du warst schon in der Badewanne, du warst schon im Zug, du warst schon oben auf dem Dach von einem Museum. Du hast dieses leuchtende Antwerpen gesehen. Klar hast du Hunger, Alter. Das ist ja wie Pavlovscher Hund, wie so getriggert werden, oder?
Ich bin ja großer Freund des Belohnungsprinzips. Das heißt für mich manchmal auch, dass ich irgendwas mache, worauf ich Bock habe, und danach sage, das war so anstrengend, ich muss mich jetzt belohnen. Also das Belohnungsprinzip ist mein Freund. Ich war übrigens noch nicht baden, ich habe sie bisher nur die Badewanne gesehen, ich war zu aufgeregt.
Ach so, Entschuldigung.
Ich spare mich nur auf sozusagen. Aber genau, ich habe Hunger und es gibt verdammt viele Möglichkeiten, Antwerpen zu essen. Und das ist etwas, was einem im Laufe der Zeit dort immer wieder auffällt. Du kannst wirklich hochwertig essen, du kannst witzigerweise auch in den Hotelrestaurants kann man gut essen. Also in unserem Hotel war es zum Beispiel so, dass ich unten, da war richtig was los, das war richtig schön, da gab es gutes Essen, da haben sich Leute getroffen, auch so ein bisschen schicker, so haben sich halt einfach einen schönen Abend gemacht. Du kannst da wirklich extrem hoch, also so sternemäßig auch essen, hast du mir mal erzählt, du hast da auch...
Ja. Ja, es gibt sehr viele so Sterne-Restaurants da, und es gibt Sterne-Restaurants, die nicht ganz so teuer sind wie bei uns. Also wenn man es mal richtig krachen lassen möchte, ne? So belgische Küche ist ja sehr nah auch zur französischen Küche, hat aber so dieses Flandern auch drin und auch ein paar deutsche Akzente. Also es ist eine sehr, sehr spannende Küche, und die Belgier essen ja auch gerne, und man hat eine tolle Auswahl an Restaurants. Ich kann sagen, das ist ein bisschen teurer, das hat auch 2 Sterne, aber wenn ihr mal Geld raushauen wollt, ihr wollt Atmosphäre und fantastisches, nachhaltiges Bio-Essen, dann kann ich euch The Jane empfehlen. Ist jetzt kostenlose Werbung, ist eh so teuer, die brauchen keine Werbung, die kennt auch jeder dort in Antwerpen. Das ist wirklich so eine der coolsten Gourmet-Adressen in Europa, und ich glaube auch nicht, dass man Donnerstag dort anrufen kann, Alter, hast du Samstag einen Tisch frei? Ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen planen, weil das ist nicht nur ein Erlebnis für die Zunge, sondern auch für die Augen. The Jane, das haben die reingebaut, das Restaurant, in so ein altes Militärkrankenhaus, und zwar in die Kapelle, in die Kirche des Militärkrankenhauses. Aha. Und das musst du dir so vorstellen, dieser Raum ist so eine Mischung aus so shabby chic, also diese alte Kirche, aber da reingebaut, so wieder das, was du erzählt hast aus dem Bahnhof, ultra moderne, coole Fenster, die sind so, die, das sind dann keine Kirchenbilder mehr, sondern eher so psychedelischer Kram, also es ist ziemlich abgefahren, diese Fenster, natürlich ist eine Kirche, die ist sehr hoch, in dieser Kirche dann über den Tischen schwebt so ein riesiger Kronleuchter, aber so ein modernes Ding, so völlig abgefahren, so aus Stahl, riesig groß. Und da, wo früher der Altar war, haben die so eine Glasbox aufgebaut. Das ist jetzt die Küche. Also du sitzt da und du guckst dann in diese Küche rein, wo dann die Chefs und Chefinnen dann das Essen zubereiten. Und das unten da, wo halt früher die Kirchenbänke waren, sind halt jetzt Tische und Stühle. Das Schöne ist, es ist sehr entspannt. Also du musst ja jetzt nicht irgendwie mit schicken Klamotten rein oder auf irgendwelche Etikette achten. Es ist sehr leger, die Atmosphäre ist großartig, es läuft gute Musik. Das hat auch damit zu tun, dass der Chef von The Jane und Koch, der ist auch DJ. Also der ist ein sehr bekannter belgischer DJ mittlerweile auch und hat gleichzeitig, also der mixt Songs und der mixt auch Geschmäcker und die haben auch so eine geile Dachterrasse, wo sie so einen Garten haben, wo sie ihr Zeug selbst anbauen. Also das ist mal, wenn man sich's mal gut gehen lassen möchte und auf Essen steht, auf ein Essenserlebnis, kann ich das nur empfehlen, The Jane.
Okay. Ja, interessant. Kannte ich nicht. Aber Altar, also Küche als Altar ist ja schon mal eine Ansage. Ich meine, mehr muss man, das ist ja schon mal eine klare, das ist so eine klare Definition, wo die Reise so hingeht. Ja, also genau. Ich hab, tatsächlich, ja, also es gibt, man kann da wunderschön essen. Es kommt nachher auch nochmal ein Restaurant-Tipp von mir. So sehr viele kleine Restaurants, die hervorragendes Essen machen, so. Wie sagt man, beschauliche Läden oder so, wirklich toll. Ich habe auch so ein paar Sachen gefunden, die so Middle-Class waren. Also es ist schon so, die Sachen, die ich jetzt genannt habe, waren jetzt auch schon ein bisschen teurer. Ich musste so ein bisschen suchen, um Sachen zu finden, wenn man einfach nur Hunger hat und sich irgendwie, weißt du, wenn du mal irgendwie schnell einen Asiaten suchst oder wenn du mal Italiener suchst oder so. Die sind mir jetzt nicht in Massen entgegengesprungen, weil alles irgendwie schon sehr schön war. Oder es gibt diese andere Ebene an Essen, die es ja auch oft in Belgien oder in der Ecke der Welt gibt. Ja, nicht zwingend Fast Food, aber ich rede von Pommes, Alter.
Pommes!
Ja, und
Pommes Gold. Pommes ist Gold. Es ist vegan. Pommes geht immer.
Pommes geht immer und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich schon in der Bahn saß, war mir klar, das Belohnungsprinzip heute wird mich zu Pommes leiten. weil ich es natürlich auch kulturell vertrete. Ich habe das ja natürlich als kulturelle Erfahrung verbucht. Ich konnte es komplett natürlich von mir rechtfertigen. Pommes muss sein, das muss man machen, da kann man gar nicht anders. Und so ist es dann auch gekommen. Trotz einiger Diskussionen habe ich dann natürlich unwiderruflich durchgesetzt, dass man Pommes isst. Und habe nach einer kurzen Netzrecherche, irgendwie kurz aufs Handy geguckt, haben wir irgendwie so einen Laden gefunden, der hieß Fried Atelier. Ich bin jetzt kein großer Freund dieser Sprache, nicht Freund, aber Könner dieser Sprache, sag ich mal so. Das ist letztlich Pommes auf Edel gemacht. Also dieser One Step Further, also dieser Schritt, den man auch geht, um noch irgendwie was Spannendes aus dem Thema Pommes, die ja sowieso super sind, halt rauszuholen. Und da stand halt so im Netz so Pommes mit Trüffelsoße und so. Und ich so sofort Abfahrt, sofort Bock irgendwie, Pommes, geil. Oben auf diesem Maß noch gestanden, ich so Pommes, Abfahrt so.
Alter, ich habe eine Badewanne im Zimmer stehen. Natürlich esse ich die Pommes mit Trüffel.
Ja, so das sieht's aus. So,
ja, dicke Hose, Jochen, schön. Ja,
eben, ne? Dicke Hose, darf keiner wissen, dass es gar nicht so teuer war, aber egal. Ins Taxi rein, in dem Fall, das ist auch alles nicht, weil die Stadt ja nicht groß ist, war irgendwie ein 10er oder 15 Euro oder was, weiß ich nicht. Also das war jetzt zu verkraften mit der Bahn, mit der Straßenbahn zurück, das waren 2 Euro oder sowas pro Person. Das geht alles, man kann natürlich auch gehen, wenn man mehr Zeit hat. Aber was machst du im Taxi? Du lernst Leute kennen. Und sitzt da ein Kollege aus Indien war es letztlich, der gefahren ist, der hat sich mir vorgestellt, war sehr redselig, hat Kontakt gesucht, hat viel erzählt und so, wir haben viel gelacht und während wir halt so mit dem Taxi durch die Stadt fuhren und sahen so ein paar Lichter an uns vorbeiziehen, irgendwie auch ein paar Restaurants und so und du denkst wieder, hups, hier bin ich ja 2 Tage, freust dich auf all das, was da noch kommt, hat mir dann erzählt, der Taxifahrer, dass er mal jemanden nach Köln gebracht hat tatsächlich so, das war so seine derbste Tour wohl, ohne Gewinn, er hat dann gesagt, 300 Euro war total günstig, ich weiß gar nicht, aber mir an, jetzt rückblickend, wollte der eigentlich, dass ich mit ihm zurückfahre? Ich glaube,
das war ein Angebot, ja.
Und ich hab's wieder nicht gemerkt. Auf jeden Fall war es sehr nett. Er hat dann viel erzählt von der Diamantenstadt Antwerpen und was da alles passiert ist, wie spannend Antwerpen ist und so. Eben all das, worum sich dieser Podcast, diese Folge letztlich auch dreht. Aber um mir jetzt gar nicht mehr Umwege zu machen, es geht natürlich um Pommes. Ich liebe Pommes, Alter. Ich war jetzt an der Pommesbude und es gab tatsächlich Trüffelmayo, es gab Kimchi auf Pommes, es gab französische Pommes mit so ein bisschen, so einen kleinen Kick irgendwie obendrauf. Es gab sogar Kroketten mit Garnelen, also halt alles auch irgendwie eher nachhaltiger Zutaten, nicht als die ganz schäbigen Kroketts oder so. Es war schön. Also es war witzigerweise ein Laden, der gehörte, das wusste ich natürlich alles nicht, weil ich so dieses Wochenende so angenehm durchgeschlittert bin, der gehört Sergio Herrmann, heißt der Typ. Das ist ein ganz berühmter niederländischer Koch wohl, Sternekoch, der aber auch viel, viel in Belgien macht und ist in der ganzen Gegend da. Ne, um Niederlande und Belgien so unterwegs, hat er auch Restaurants, hat auch ein anderes Restaurant in Antwerpen und hat sich jetzt diese Herausforderung Pommes halt gestellt und hat die halt so gelöst. Und das war für mich natürlich perfekt, ne, weil ich so natürlich so ein bisschen Pommes essen konnte auf eine neue Art und Weise. War gut. Hat mir gut gefallen.
Schön. Das ist ja, wenn man Pommes-Experte ist und dann nicht enttäuscht wird, Jochen. Das ist doch, klingt nach einem tollen Pommesabend.
Ich finde, man kann bei Pommes auch echt viel falsch machen. Aber das ist da auf jeden Fall nicht passiert. Also weißt du, so diese dicken, mehligen oder so, mache ich jetzt gar nicht so.
Ja, oder wenn die halt so schlabbern. Ne? Also man merkt halt ja auch, ganz toll, wenn Pommes auch selbst gemacht sind, ne? Was das einen qualitativen Unterschied dann hat. Und dann wird das ja, dann wird es ja wirklich groß, ne?
Ja, und sie müssen halt knusprig sein. Genauso wie du sagst, nicht so eine Halbmastflagge da irgendwie, sondern halt irgendwie, das Ding muss halt irgendwie stehen, das Ding muss irgendwie knusprig sein. Ist ja auch so. Und wenn du dann halt eben durch die warme Trüffelmayo durchgehst, aber also nicht immer nur, es kann auch nur normale Mayo, jetzt wollen wir nicht so tun, als hätte ich hier Trüffel im Haus. Also jetzt kriegen wir keinen falschen Eindruck. Aber das Prinzip von knusprig und heiß durch irgendwie sowas Cremiges durch, das ist schon toll. Und was macht man, wenn man Pommes gegessen hat am ersten Abend nach so der Anreise? Man läuft noch ein bisschen rum, es ist natürlich kalt, es ist Januar, man fährt zurück mit der Straßenbahn. Man fährt noch mal ein bisschen durch diese kleine verwinkelte Stadt durch, irgendwie die immer so ein bisschen, siehst immer so Läden, die so ein bisschen was Exklusives haben, also nicht viele große Ketten oder so Massenabfertigungen oder so, zumindest in der Innenstadt, die sehr groß ist. Und dann kommst du zum Hotel, machst deine Tür auf. Und dann denkst du, jetzt gehe ich in die Badewanne. Alter.
Jetzt mach ich's.
Wie geil das ist im kalten Winter, gerade nach so einem, das war jetzt so ein Tag Reise und dann ein halber Tag rumlaufen und so mit kalten Füßen dann in die Badewanne, das ist schon, das hat Vorteile, Michael, das hat Vorteile.
Gibt es davon auch Bilder dann für Instagram?
Ich denke, die werden gesperrt. Kennst du das, wenn da so sensible Inhalte steht oder so? Ich denke, spätestens da sind wir denn da auch. Also wahrscheinlich wird der Account gesperrt.
Ich glaube auch, dass es gesperrt wird, aber sensible Inhalte ist ja auch ein bisschen euphemistisch für das, was wir wahrscheinlich da sehen.
Das kann man, ja, also es ist auf jeden Fall nicht für sensible Zuschauer. Aber egal, aber wohlgemerkt, nochmal, ich hatte gestern oder vorgestern sozusagen gefühlt in der Timelapse, in der wir da sind, so noch wahnsinnig schlechte Laune, weil Mitte, Ende Januar war und ich hatte überhaupt keinen Sinn mehr im Leben gesehen zu Hause hier. Und jetzt habe ich mich innerhalb von nicht mal 12 oder wahrscheinlich so 12 Stunden halt wirklich in eine tolle Reise rein katapultiert. Und das ist schön. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und mit dem Gedanken bin ich dann letztlich in der Badewanne eingeschlafen.
Schrumpeljochen, wie lange hast du da drin gelegen? Hast du dann so diese Schrumpelhände, weißt du, wenn man dann so diese Schrumpelfinger kriegt? Das ist auch toll.
Das mit den sensiblen Inhalten.
Genau.
Ja, ist, ja. Also ich sah aus wie so ein Schrumpelmonster und bin dann so wie E.T., sah ich dann auch. Und bin dann halt durchs Museum gegangen um die Ecke und die Kinder haben Fotos von mir gemacht. Nee.
Und hast einen Fünfer genommen, aber von den Kindern wahrscheinlich, für jedes Foto.
Ja,
ne?
Aber dann kamen die Eltern, das war alles schwierig. Und dann sind wir doch schon abgereist. Und, nein.
Schöne Folge, das war Reisen, Reisen, der Podcast. Leben und Sterben in Antwerpen.
Ja. Genau. Nein, ich sah aus wie Antwerpen. Nein, ich bin natürlich nicht in der Badewanne eingepennt. Ich bin natürlich ins Bett gegangen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und erster Morgen im Urlaub. War schön. Machst das Fenster auf. Es war Sonnenschein, obwohl es Januar war und es war ruhig im Hafen. Du guckst irgendwie klare Luft, irgendwie lässt die Luft rein, hast irgendwie Bock, die Sonne geht auf. So ein Segelschiff liegt im Hafenbecken. Ich kann die Gegend echt empfehlen. Das ist wirklich eine schöne, relaxte, andere Gegend von Antwerpen. Du siehst das Museum natürlich wieder und sagst so, guten Tag, was machen wir denn heute? Und es gibt tatsächlich so viel. Und das hat natürlich Gründe, die du wahrscheinlich weißt. Du bist ja unser Geschichtsnerd, aber ich sag's jetzt mal ganz kurz. Also es war wirklich 15. bis 16. Jahrhundert war Antwerpen eine der, man sagt sogar größten, aber mindestens wichtigsten Städte und auch schönsten Städte der Welt. Es ist eine der ganz wichtigen Handelsmetropolen Europas gewesen und ein kulturelles Zentrum. Hier fanden sogar Olympische Spiele statt, ne? Das fand ich abgefahren. 1920 fanden die Olympischen Spiele in Antwerpen statt. Und es ist immer noch der weltweit größte Umschlagplatz für Rohdiamanten. Und all das sorgt natürlich dafür, dass eine Stadt, die jetzt natürlich sozusagen erstmal so nach Brüssel als zweitgrößte Stadt so genannt wird natürlich, aber natürlich ein sehr hohes Niveau hat an Kultur, an Einflüssen und so weiter. Und das macht die Stadt halt so spannend.
Ja, und das Ding ist, es hat ja so viele verschiedene Aspekte. Also Antwerpen ist auch eine Fashionstadt, eine Modestadt. Ne? Also das kommt auch noch dazu. Also eine Schokoladenstadt, eine Bierstadt, eine Diamantenstadt, eine Hafenstadt, ein Umschlagsplatz immer noch. Also seit Jahrhunderten eine der reichsten Städte in Europa, also da ist schon eine Wucht.
Ist es ja, und das ist, du kannst sozusagen deine eigenen Highlights setzen. Also du läufst jetzt nicht so entschuldigend durch eine Gegend und knabberst so die drei Dinge ab, die man halt sich angucken muss, um überhaupt was zu erleben, sondern du hast halt so viel Sachen, dass du selbst halt Highlights setzen kannst, gerade wenn du selber dann nochmal auf der Bahnfahrt geguckt hast, was gibt's denn noch so, was vielleicht nicht unter den Top Ten steht. Und zum Beispiel in der Hafengegend zum Beispiel ist jetzt das, was ich jetzt morgens tatsächlich nicht gemacht habe, aber das gibt es und deshalb fahren auch viele Leute nach Antwerpen, Bier. Also Bier aus Antwerpen ist hervorragend und es gibt zum Beispiel diese Antwerpse Brau Company, Ja, also auch wieder Aussprache wie in unserer Kroatien-Folge. Leute, schlagt uns nicht, wenn wir es nicht genau richtig aussprechen. Aber darum geht es in dem Moment nicht. Antwerpse Brau Company, da wird unter anderem das Seefbier hergestellt. Das hat so viele Preise gewonnen, das konnte ich gar nicht glauben. Also da gibt es wirklich als Weltbier prämierte Biere, die du da probieren kannst. Du kannst da Führung machen, du kannst Tastings machen, du kannst da im Restaurant essen, du kannst da im Biergarten sitzen im Sommer. Also das Thema Bier hat schon Leute da anscheinend tagelang beschäftigt, ne? Habe ich da irgendwie festgestellt.
Gut, das ist jetzt nicht so das zentrale Ding in deinem Leben, Bier, ne?
Nee, ich trinke gerne Bier in dem Sinne, als dass ich es wirklich dann erlebe. Und ich fand das jetzt auch toll. Ne? Ich habe natürlich so ein Bier mal bestellt. Aber ich gehe jetzt nicht morgens um 8 Uhr oder lass es 10 Uhr sein, ich gehe als erstes in eine Brauerei und mache da eine Führung mit.
Da Biertasting zum Frühstück, schön.
Nee, ja. Vor allem als IT da. Weißt du, wenn da so einer reinkommt zum ich will trinken. So,
das ich war ein bisschen lange in der Badewanne, sorry.
Ja, das ist dann auch schwierig. Das wollen dann alle Seiten nicht. Und nee, ich kenne mich ja inzwischen, ich muss ja auch aufpassen. Aber nein, was ich letztlich gemacht habe, Stichwort eigene Highlights setzen, ich bin mit der Straßenbahn 24, also das ist die Straßenbahn, die da halt im Hafengebiet losfährt, 5 Minuten bis zur Endstation dieser Straßenbahn gefahren, also wirklich nicht weit, das ist zu Fuß 15 Minuten oder so, etwas nördlich, ne, auf so ein Hafeninselchen und da, was steht da auf einmal, wenn du aussteigst? Ein riesiger, fast 100 Meter langer Diamant. Denn letztlich ist da das alte Hafenhaus Antwerpen und was da wieder, Stichwort Architektur, das ist echt letztlich eine Architekturreise fast gewesen, rückblickend, dass auf einer ehemaligen Feuerwache, die nur im klassischen Baustil da halt gebaut wurde, wurde halt eine ganz spektakuläre Glaskonstruktion draufgesetzt, die so aussieht wie so eine Mischung aus einem Diamant und einem Schiff. Mhm. Kann man jetzt nicht groß anders beschreiben. Also auch wieder Stahl dabei, sehr, sehr viel Glas. Man kann das Ding auch mit einer Führung von innen besuchen, aber vor allen Dingen von draußen ist es halt einfach echt abgefahren. Also so ein Gebäude, mich hat das so ein bisschen an die Elbphilharmonie erinnert, dass du halt so im Hafengebiet stehst, dich umdrehst und denkst, was ist das denn jetzt? Das ist ja fast surreal, ne? Weil da halt irgendwie so wie Elbphilharmonie in Hamburg halt geschwungen ist und so ein bisschen natürlich auch versucht, die Musik architektonisch irgendwie so ein bisschen abzubilden, ist es da halt so, dass natürlich versucht wurde, dieses Diamanten-Image von Antwerpen so ein bisschen da einzufangen, auch dieses Schiffsding, weil es natürlich ein Hafen ist. Und dieses moderne Glasding, dieses Riesending wurde halt raufmontiert auf dieses alte Gebäude. Und es sieht fast so aus, als wenn die Schwerkraft aufgehoben ist. Es ist wirklich toll. Einfach, und wieder nochmal, du fährst mit der Straßenbahn hin, zahlst irgendwie, kannst ja auch Tagestickets kaufen oder Wochenendtickets, das ist alles möglich natürlich, zahlst sich viel Geld und siehst einfach wieder so eine Landmarke und denkst, wow, danke, dass ich das erleben darf, ne? Und designt hat das eine Frau namens Zaha Hadid, heißt sie, das ist eine irakisch-britische Architektin, die hat auch schon mehrere Preise gewonnen, irgendwie ganz wichtige Architekturpreise und so. Und du läufst da letztlich dann so rum, so 10, 15 Minuten, kann es auch viel länger sein, natürlich im Sommer kannst du da auch chillen die ganze Zeit am Hafen. Ich habe dann witzigerweise auch so Zeichen von so Chillung sozusagen gesehen, ich habe auf so einem Poller, also diese Poller, an denen die Schiffe festmachen normalerweise, standen so zwei halbleere Sektgläser, entweder vom Abend davor oder von dem Morgen noch, keine Ahnung. Und man ist so im Bann, dass einem irgendwann kalt wird, ne, weil man halt irgendwie im Winter unterwegs ist, aber man möchte da halt sein und sich das angucken. Und so geht der Tag los. Du bist draußen, du hast frische Luft, kannst dir was angucken und dann fährst du eigentlich erst so in die Altstadt rein, beziehungsweise ich. Ne? Und bis dann in diesem Antwerpen, von dem viele auch sprechen, dass man auch schnell findet, wenn man danach sucht, viele Gassen, viel Kopfsteinpflaster, eine große Fußgängerzone auch, aber halt auch kleine verwinkelte Gassen. Ich bin zuerst gefahren ins Rubenshaus, wird ja auch, ne, Peter Paul Rubens, der Maler, ist einfach der berühmteste Antwerpener, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, Rubens ist schon so in Society-mäßig ist er schon ganz weit oben. Also als Maler, glaube ich, ganz erfolgreich so am Ende dann.
Ja, doch, lief ganz gut. Also wurde in Siegen geboren, ne, witzigerweise, in Nordrhein-Westfalen. Er hat dann in Antwerpen gestorben und hat die meiste Zeit in diesem Haus, das halt in der Innenstadt ist, halt gelebt. Und hat
da das ist ganz spannend, das lohnt sich da auch mal hinzugehen. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Also auch wenn man manchmal denkt, ja, so ein Maler, da steht halt dem sein Haus. Aber das es gibt so ein paar, bei Mozart fand ich es ganz spannend, bei Rubens auch. Das ist ja schon, weil das man hat so eine Berühmtheit und ist dann wirklich da, wo sie gelebt hat. Also das hat mich da auch schon beeindruckt.
Ja, und es ist einfach auch ein schöner Ort. Und das ist tatsächlich relativ nah an der wirklich so modernen, normalen Fußgängerzone, die Antwerpen natürlich auch hat, die auch sehr, sehr hochrangig ist. Da sind die Mieten extrem hoch. Und du hast dieses Haus, das ist natürlich ein altes Haus, sehr warme Atmosphäre, sehr viel Holz, sehr dunkel auch so, ne, wie es halt damals so war. Und du hast da viele Bilder von ihm, also die er gemalt hat, aber auch gesammelte Kunst, weil er einfach auch mit Kunst gehandelt hat und so. Du hast einen ganz tollen Innenhof, einen Garten, also du kannst das Haus, rankt sich sozusagen um diesen Innenhof rum, du machst fast so einen Rundgang. Und dieser Innenhof spätestens ist halt eine sehr schöne Ruheoase, ne, von der Stadt. Du stehst da drin und hast sehr viel, das ist einfach ein extrem schöner Ort und man lernt halt viel und das ist einfach künstlerisch auch sehr wertvoll. Und der Mann hat halt schon Relevanz, ne? Also das kann man sich schon mal geben. So. Mhm. Und wirst ausgespuckt in die Innenstadt, ne? Zwischen historischen Einkaufsmeile halt. Du könntest dann zum Beispiel ins Café Imperial gehen, das ist das Porsche-Haus am Platz. Also ich meine, da gibt's, also das von innen ist es echt, also Kronleuchter, Gold, Weiß, also richtig dicke Hose, draußen eine Terrasse, auch so ein bisschen innenhofmäßig, kannst du toll sitzen, es dir gut gehen lassen, sehen und gesehen werden. Ich bin dann doch 2 Meter weiter nebenan zum belgischen Waffelstand gegangen, muss ich sagen. Habe mir natürlich eine Waffel geholt. Das muss ich ja testen. Also ich bin ja ein norddeutscher Waffelfan. Ja, genau. Ich fand sie ein bisschen zu süß, muss ich sagen. Hast du mal so eine belgische Waffel gegessen? Da ist ja schon einiges an Zucker drin.
Ne? Ich glaube, die sind halt so generell gezuckert, die Dinger. Ne? Also ich bin gar nicht so der Freund der belgischen Waffel, muss ich sagen. Weil dann kommt, da hast du eh so ein Zuckerding und dann kommt da noch alles mögliche Toppings ja drauf, wenn man mag. Ne? Was hast du drauf gemacht oder hast du so Klassik?
Nee, ich habe Klassik genommen und aber das war tatsächlich also fast zu süß für mich. Also ich mache uns mal Waffeln, weißt du, wenn wir uns wieder öfter sehen können, so, dann mache ich mal im Sommer, ich habe ein Waffeleisen, dann mache ich dir mal so klassische Waffeln, wie Mama sie gemacht hat, so. Die schmecken toll, die sind auch nicht ganz so süß. Das fand ich jetzt, das sollte man machen, das kostet ja auch nicht viel Geld, aber mir persönlich war es jetzt ein bisschen zu süß.
So, ich finde das toll, wir haben was Negatives erstmal gefunden.
Ja, mein Gott.
Diese Waffeln sind zu süß, ey.
Ja, also das ist ja so die Überschrift, so, ne? So heißt dann die Folge. Nein, aber ich weiß, beim Bier kann ich jetzt nicht sagen, da ist jetzt der Abgang ein bisschen unnussig oder so, da fehlt mir jetzt die Expertise, bei Zucker kenne ich mich schon aus, ne?
Ja,
und ich finde beispielhaft dafür, was ich danach gemacht, also es ist auch beispielhaft, was ich danach gemacht habe, um dem Zucker zu entkommen. Ich bin erstmal in einen riesen Schokoladenladen reingegangen. Bin da so völlig auf Zucker so rumgeirrt und stand dann irgendwie mit großen Augen klebrig irgendwann an so einer Glasscheibe von so einer Schokofabrik, weißt du, wo so literweise Schokolade an dir vorbeifließt. Und ich so, ja.
Nach der süßen Waffel. Fight fire with fire. Das ist gut, Jochen. Ja.
So geil. Ich hänge da so, weißt du, wenn so flüssige, dickflüssige Mengen an Schokolade an dir. Also ich finde das ja leider richtig geil. Und das ist halt natürlich auch wieder historisch geboren. Hafenstadt, Antwerpen, Umschlagsplatz gewesen für viele Sachen. Auch für Kakaobohnen. Natürlich, da floss viel Kakao und Schokolade sozusagen durch. Jetzt auch zu Hause von vielen Schokolatiers. Also sehr hohe Kreativitätslevel gibt es da. Du kannst ja ganze Schokoladentouren machen. Und ich stand halt in diesem einen Laden, das merkte ich, nachdem ich meine Nase weggezogen habe von dieser Scheibe, an der ich klebte für 10 Minuten, in einem Laden namens The Chocolate Line. Und das ist wohl einer der berühmtesten da. Laden des Star-Chocolatiers Dominique Persone wahrscheinlich ausgesprochen. Und da gibt es dann halt alles. Sprichwort Handwerk und Experimente. Schokolade mit Bacon, mit frittierter Zwiebel, mit Wasabi, getrocknete Tomate, Cannabis, also sprich Hunger kriegen beim Essen.
Fressflash oder mit eingebaut.
Ja, sozusagen gleich mit drin, so einmal der Full Throttle 360-Grad-Drehung. Nein, der Mann hat sogar schon Schokoladenkleider für die ehemalige Miss Belgien hergestellt. Da standen riesige Schachfiguren rum, Skelette, Organe nachgebaut mit Schokolade, also halt Kunst. Wieder.
Ja, ja.
Und Essen und Kunst und der Laden selbst auch prunkvoll und schön. Also auch eine Erfahrung. Und diese Schokostadt Schokostadt Antwerpen, das spielt schon eine Rolle. Also das ist ein Faktor.
Ja, und ich glaube Schokolade und Belgien gehört, ist Schokolade und Pommes, also viel steht viel Essen für Belgien, finde ich.
Ja, rein zufällig bin ich da. Was man gut machen kann in der Stadt, um das wieder runterzuarbeiten, ist natürlich laufen. Also will sagen, zu Fuß gehen, weil das alles relativ nah beieinander ist. Du kannst auch viel Rad fahren. Also da stehen, man kann sich Fahrräder mieten über Tage hinweg. Da stehen auch Rent-a-Bike-mäßig Sachen rum. Also dass du halt einfach nur Sachen nimmst, wegfährst und wieder stehen lässt. Ne? Dieses klassische Ding, was es überall gibt jetzt heutzutage. Ja, und so bewegst du dich diesen historischen Stadtkern halt so langsam durch und siehst viele, relativ viele, muss ich sagen, schöne Leute, viel Multikulti, was cool war, viele Hunde tatsächlich auch, irgendwie habe ich gesehen, also irgendwie hatte ein nettes Flair die Stadt, so ein Kleinstadtflair dabei, obwohl es halt sehr hochwertige Sites und Eigenschaften so hatte. Und du landest letztlich irgendwann bei dem Ding, bei dem du sowieso landest, und du hast es vorhin schon angesprochen, beim Grote Markt, beim großen Markt, der große Platz vorm Rathaus der Stadt. Und da wirst du hingehen, da wirst du vorbeikommen. Und das ist auch gut so, weil dieses Rathaus einfach sehr schön ist und auch die Häuser drumherum, diese Häuserwand drumherum, diese Silhouette, die du da hast, das sind alles hauptsächlich alte Häuser, auch von reichen Kaufleuten und so, neben dem Rathaus. Wundervoll erhalten, da wurde natürlich auch viel Geld reingesteckt, spitz zulaufende Dächer, alles sehr filigran, große Fenster, alles sehr verziert, bildschön. Es sieht eigentlich aus wie ein Gemälde, wie eine Postkarte. Und dafür, und das hast du da dann auch gesehen, dafür kommen die Amis nach Europa, dafür kommen die Asiaten nach Europa. Das finden die richtig schön. Richtig schön. Also ein sehr, sehr schöner Ort. Sehr, sehr schöner Ort. Aber für mich gab's eine Minute weiter noch was viel Schöneres. Und es wird dich nicht überraschen, Michael, wenn ich es dir jetzt erzähle, dass ich das schön fand. Das Denkmal für Nello und Patrasche oder Patrasche. Hat dir noch nie was gesagt? Sagt dir wahrscheinlich
nichts. Nee, das sagt mir nichts. Keine Ahnung, klingt wie Stürmerduo vom RSC Anderlecht oder ich habe keine Ahnung.
Sehr gut, das ist genau richtig. Ja. Die haben damals den UEFA Cup Europa League heißt das. Sind die Hauptprotagonisten in einer Geschichte namens A Dog of Flanders. Das ist eine Geschichte von einer tiefen Freundschaft von einem Hund und einem Jungen. Und die spielt in Antwerpen. Und es ist fast so eine Art traurige Weihnachtsgeschichte, weil die dann auch ein relativ trauriges Ende nimmt. Also eine andere Art von Weihnachtsgeschichte, die sehr viele Leute sehr berührt hat, diese Geschichte. Und auch in Asien, also in Nordasien, also zum Beispiel Korea, also Südkorea und Japan ist die auch sehr beliebt.
Ah, okay.
Und irgendwann fragte ich mich so, was machen die da alle für Fotos? Und ich bin da hingegangen und habe dieses Denkmal gesehen, das ist ein ganz unkonventionelles Denkmal ist, weil er letztlich in den Boden eingearbeitet, und ich habe ja schon gesagt, da ist ja viel Kopfsteinpflaster in der Stadt, in das Kopfsteinpflaster eingearbeitet ist halt so in Marmor oder zumindest weißem Stein ist halt der Junge und dieser Hund. Die da zusammen liegen. Das sieht total süß aus. Das ist halt total süß dargestellt und sehr liebenswert liegen die beiden da und schlafen sozusagen und sind so zugedeckt von diesen Pflastersteinen. So eingearbeitet in die Kulisse sozusagen, in die Realität reingearbeitet. Und das ist wirklich schön. Ein sehr schöner Ort und ein sehr rührendes Denkmal. Irgendwie auch gerade mit der Geschichte dahinter. Kann ich nur empfehlen. Natürlich 12.000 Fotos gemacht. Keine Angst, stelle ich welche von ins Netz. Das war so mein Highlight. Was da natürlich auch ist, ist die Liebfrauenkathedrale. Das ist so, wird einem so als allererstes verkauft, wenn man nach Antwerpen kommt. Das ist eine der schönsten flämischen Bauwerken überhaupt der Gotik. Beeindruckend von außen, super von innen. Rubensgemälde, sehr bekannte Rubensgemälde hängen da drin. Sollte man auf jeden Fall machen. Also alles gut. Nimmt das mit. Wir wollen euch nur auch noch ein paar andere Sachen nennen. Es gibt auch die Burg Steen. Die ist nur 5 Minuten zu Fuß entfernt. Das ist das älteste erhabene Gebäude Antwerpens aus dem 12. Jahrhundert. Und es gibt so viele Museen auch. Also es gibt das Diamantenmuseum, auf das ich später noch mal ein bisschen genauer komme. Es gibt das Modemuseum und es gibt auch Museen wie das Red Star Line Museum oder so.
Ja, das ist abgefahren. Also da war ich drin und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil es eins der, spannendsten Museen war, wo ich je war. Also tatsächlich, ja. weil ein Punkt von Antwerpen ist der Hafen von Antwerpen. War jetzt nicht nur Umschlagsplatz für alle möglichen Waren und Diamanten, sondern von da sind Millionen von Auswanderern und Auswandererinnen Richtung USA geschifft worden. Also für ganz viele Leute war Antwerpen quasi das Tor in die USA. 2 Millionen Passagiere sind allein mit Red Star, mit der Red Star Line, also mit dieser Schifffahrtsgesellschaft in die USA. Und die meisten sind auch dort geblieben. Also es gab Schiffe hin und auch wieder zurück, aber die meisten sind dort geblieben. Und das Museum erzählt diese Auswandergeschichten. Also sehr, sehr berührend, sehr nah, weil du kommst so als Besucher oder Besucherin da rein und hast da auf so 2 Etagen, gehst du auf der einen Seite, gehst du verschiedenen Personen nach, also wird die Geschichte von verschiedenen Persönlichkeiten erzählt, die aus unterschiedlichsten Gründen, meistens Armut oder Verfolgung, halt auswandern wollten. Aber nicht alle haben es natürlich auch geschafft, weil in Antwerpen wurde dann auch schon mal kontrolliert, ne, ob man in die USA einreisen darf, ist man gesund genug. Und das alles, also dieser Weg in diese Freiheit, diese Migrationsgeschichten, die werden dann halt mit Bildern erzählt, weil es gibt noch sehr viel Bildmaterial, weil das ja, sag mal, in den Jahren so Mitte 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert, also bis so zum Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg halt so der Hafen für die USA war. Und dieses Museum nimmt einem tatsächlich mit in diese Geschichte rein. Es ist ganz toll gemacht, also sehr modern gemacht. Da sind so Orte dargestellt, auch nochmal, also du bist zum Beispiel in einem Reisebüro in Warschau auf einmal, wo ne, ganz viele Leute aus Europa sind dann mit dem Zug nach Antwerpen gekommen und von da haben sie dann versucht, in die USA zu kommen. Du bist in Antwerpen selbst, du bist in diesem Gebäude, im historischen, du bist auf dem Ozeandampfer und erlebst halt diese Geschichte sehr, sehr hautnah. Das ist sehr beeindruckend und man ist ganz nah dran, auch schon die Gebäude, weil man ist ja in den Gebäuden, wo die Menschen früher waren und man spürt das irgendwie. Also es ist eins der tollsten Museen ever und einer, den man auch sehr gut kennt, Albert Einstein, ne? Auch ein eher berühmterer Mensch.
Schon mal gehört, ja.
Hat man schon mal gehört. Auch der ist von Antwerpen immer in die USA gefahren oder durch die Welt gefahren mit dem Schiff, weil er damals, Anfang des 20. Jahrhunderts ja weltweit schon berühmt war, hat viele Vorträge gehalten. Und bei ihm war es tatsächlich so, er war auf dem 1933, war er zurück auf dem Weg aus den USA Richtung Antwerpen, wollte eigentlich nach Berlin und hat da auf dem Schiff dann erfahren, auf einem Schiff der Red Star Line hat er erfahren, dass die Nazis all sein Hab und Gut ihm quasi genommen haben und er nicht mehr zurück kann nach Berlin. Also alle seine Besitztümer waren weg und er ist dann nach Antwerpen und nicht weiter nach Deutschland gereist und hat sich da seinen Weg gesucht. Also auch ganz berühmte Menschen haben diesen Hafen benutzt, aber die meisten haben ihn benutzt, um in die USA zu kommen und deshalb, das kann man nur empfehlen. Also das ist so, das war mein Lieblingsmuseum da und das zweite Museum, um gerade einfach noch die Museen nochmal kurz abzuarbeiten, weil das, da gibt es auch nochmal einen berühmten Namen. Es gibt das Vandenberg-Museum, das ist da in der Nähe, auch in der Innenstadt, am Grotemarkt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil da ist auch viel Mittelalterkunst drin. Brügel, sagt ihr vielleicht was, Peter Brügel? Ein Mittelaltermaler, so 16. Jahrhundert, hat der vor allem so, eigentlich war der Journalist, muss man sagen. Also er hat so die normalen Menschen gemalt, die Bauern da in der Region, in Brabant, da in dem flämischen Raum. Und diese Bilder waren in der Zeit gar nicht so berühmt. Und dieser Vandenberg, das war ein Mann, der eigentlich aus Deutschland, also der war Sohn von einer Antwerpnerin und von einem deutschen Geschäftsmann, der war sehr reich und der hat quasi Kunst gesammelt und hat damit aber auch viel Gutes getan, weil er hat dann Leute wie diesen Brügel halt wiederentdeckt und ausgestellt und erst durch dieses Museum und durch diesen Kunstsammler sind die Werke von Brügel dann so abgegangen weltweit und sind sehr eindrücklich und es macht Spaß, durch dieses Museum durchzugehen, weil man auch dann nochmal eine andere Geschichte hat, ne? Starline-Museum, dann ist man mehr so im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert und da geht man wirklich ins Mittelalter und sieht Szenen von dem Leben des Mittelalters da in dieser Region. Also das sind zwei Museen, wenn man mal so einen Tag hat im Januar und es regnet, da kann man Vormittag, Nachmittag wirklich viel Spaß haben, viel lernen und diese Migrationsgeschichte ist ja auch eine ganz aktuelle Geschichte. Das bringt einem das alles nochmal näher und und dass auch Menschen aus Europa diese Geschichte mal hatten, als es in Europa den Menschen ähnlich schlecht geht wie jetzt in anderen Regionen der Welt.
Spannend, ja. Spannender Ort, weil es wird immer spannender. Also tatsächlich, also ernst gemeint, also das ist abgefahren. Ja, ich habe tatsächlich, witzigerweise habe ich auch noch einen Museumstipp, der mir wichtig wäre, der völlig anders funktioniert. Also ich erzähle einfach mal. Ich habe nämlich irgendwann, habe ich gemerkt, ich fange mal so an. Ich bin zum Hauptbahnhof, ne? Da ist ja wie gesagt alles relativ nah beieinander und habe einen Bus genommen, Bus 410. Bin rausgefahren, raus aus dem schönen großen Stadtkern. Also es ist wirklich, merkt ihr ja jetzt da draußen, also man kann sich da relativ lange drin bewegen, in einer sehr schönen Stadt sozusagen. Aber ich bin wirklich raus aus dem Stadtkern gefahren. Das merkt man auch richtig, dann kommt kurz eine Kreuzung, dann fährst du so in die Vororte oder halt so in die Sachen, die drumherum liegen. Und das ist nicht immer schön, also so normales Stadtleben so halt, ne, da dann irgendwie hier, da eine Bude, da sonst was und so. Und da sieht man auch mal ein bisschen Realität. Das tut einem auch mal ganz gut, sonst sagt man ja wirklich, die Welt ist rosa-rot. Man fährt fährt so, weiß nicht, 30 Minuten tatsächlich mit dem Bus, aber ich fand, es lohnt sich. Man kann ja auch Musik hören in der Zeit oder noch ein bisschen was lesen oder so. Steigst an so einen Kanal aus, heißt Albert-Kanal. Relativ unscheinbare Ecke, so ein Kiosk ist da, ist nicht sonderlich spektakulär, gehst so ein paar Wohnungen, aber du gehst dann am Wasser entlang, gehst so rechts in die Ecke und gehst dann am Kanal entlang und da hast du dann so ein paar Wohnhäuser, so ein paar bessere Wohnhäuser, jetzt nicht feudal, aber halt schon besser, normaler Mittelstand, hast du das Gefühl, und kommst irgendwann auf der linken Seite, erscheinen so direkt am Kanal so Lagerhallen, so ein Gelände mit alten Fabrikhallen, große Schornsteine, so große Silos, wo anscheinend Sachen drin gelagert wurden. Sieht aber alles irgendwie relativ schön aus und da ist der Showroom und auch sozusagen das kreative Herz, eins der kreative Herzen von einem gewissen Axel Fairford. Schon mal gehört? Mhm. Musst du nicht kennen. Aber
nee, klingt auch wieder wie ein Fußballer vom RSC Anderlecht.
Genau, das ist der Mittelfeldspieler vom RSC Anderlecht. Ne? Ja. Nein, der ist belgischer Innenarchitekt und Kunsthändler. Und der lebt, ne? Also der lebt, ist voll im Jetzt. So. Der ist Mitglied der Top-Designers AD 100 Hall of Fame. Also der Typ ist so eine dicke Hose. Also der ist so vom US-Magazin Architectural Digest ist der auch so permanent ausgezeichnet und in besten Listen aufgenommen. Also ein dicker Architektenhund sozusagen, auch kunsthändlermäßig. Einer der 100 einflussreichsten Innenausstatter und Architekten der Welt. Wohnt in Antwerpen und arbeitet da auch. Und hat unter anderem das da geschaffen. Also das ist so, sein Stil ist relativ viel Beton und Holz. Also sehr, sehr spartanisch, keine Verzierung, große Räume, Schlichtheit, grau, weiß, braun, viel mit Licht gespielt und so. Auch sehr viel Ruhe, die ausgestrahlt wird, Purismus. Und das gefällt halt aktuell offenbar auch relativ vielen Promis. Und jetzt komme ich auf diese Namen, die ich vorhin angeteased habe. Kim Kardashian und Kanye West haben sich, ich glaube, die sind gerade gar nicht mehr zusammen. Zumindest, also wir sind jetzt gerade im Februar 2021. Da sind sie, glaube ich, gerade nicht zusammen. Und wenn du einfach mal eingibst, Axel Fairford, Kardashian und West, dann wirst du es sehen. Die haben sich halt ihre komplette Butze einrichten lassen, also eins ihrer Häuser von ihm. Und das sieht einfach nur abgefahren aus. Das ist wirklich schön. Wer auf diesem puristischen Beton-Holzstil steht, das ist schon toll. Tue ich so ein bisschen und bin deshalb dahin, weil Axel Fairford halt in diesem Vorort von Antwerpen, in diesem Industriekomplex, sein Kunstquartier Kanal geschaffen hat. So heißt das da alles, Kanal. Also wie Kanal, nur mit Doppel-A. Also am Ende, Kanal sagen. So. Und da ist ein kleiner Shop, da kannst du so ein paar Bücher kaufen, ein paar Sachen. Geh da rein, frag mal und dann wird einem irgendwann erklärt, wo diese Ausstellungen sind, in diesem Komplex. Die kosten auch kein Geld, du musst keinen Eintritt zahlen oder so.
Du kannst da einfach hingehen.
Genau, ja. Also soll es jetzt nicht aussehen wie IT in einer Woche Badewanne so, aber also wenn du da als normaler Mensch reinkommst, dann gibt's eine Chance so. Und dann wird man sich selbst überlassen. Dann wird einem das kurz erklärt. Ein Showroom ist direkt da, anderer ist halt, musst du mal raus, hier oben so ein paar Ecken rumgehen, durch das ganze Areal da so durch. Und da sind ganz tolle Ausstellungen. Also die wechseln natürlich. Ne? Als ich da war, war da so ein, das kann man kaum beschreiben. Kunst, wundervoll. Man kann es nicht beschreiben. Ein großes, begehbares Labyrinth aus runden Backsteinmauern. Also das ist so, lass das mal wirken. Also sie sah aus von oben wie so ein Wappen oder so. Man konnte auch das von oben sehen, ne? Und konnte dann das rein und irrte dann durch diese Backsteinmauern da so durch. Also sehr abstrakte Kunst, Rauminstallation. Da gibt's dann ganz große Räume in den anderen Bereichen dieses Areals, so Kunstinstallation aus Müll, Plastik, zusammengeklebt, mit Farbe bespritzt, riesige schroffe Formen. Da eins sah aus wie so ein riesen schwarzer, böser Elefant, manchmal klebte irgendwie sowas Abstraktes an so einer Wand, also einfach eine Erfahrung, also so Kunst in Industrieräumen, würde ich jetzt mal sagen, kaum Leute da, weil es auch Januar war, du warst ganz allein, bist da so durchgeirrt ein paar Stunden, toll, einfach entrückt, schön, ne? Großer Mehrwert, für mich ein großer Tipp, das mal zu machen, wenn man mal da raus will und mal was anderes sehen will sozusagen, ich stelle mal ein paar Fotos bei Instagram, bei Facebook und so rein. Da ist auch gleich ein Restaurant, ein sehr gutes Restaurant, da kann man auch essen oder man fährt halt mit dem Bus zurück in die Stadt und geht halt in diese schönen kleinen Bistros essen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Pottenbruck Bistro, fand ich ganz toll, Pottenbruck Bistro heißt das, französisches Bistro mit wundervollem Essen und gehst dann halt wieder zurück durch diese gelben Laternenstraßen. Was mich immer noch wundert, ich muss dich eh mal fragen, Michael.
Ja.
Alter, kommt es nur mir so vor, aber gerade in Niederlande und Belgien, ich gehe immer wieder an Straßen, durch Straßen, gerade in diesen beschaulichen Städten, und du gehst manchmal an so Fenstern vorbei, und du hast das Gefühl, du bist gerade 10 Zentimeter entfernt, da ist nur eine Mauer zwischen, von irgendeinem Sofa und einem Fernseher, wo ein Typ gerade seinen Abend bestreitet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dieses ganz nahe, dass du so ganz nah, also nur durch eine Mauer und ein Fenster getrennt, irgendwie ganz nah an diesem realen Leben so bist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das haben die, aber das ist tatsächlich was niederländisch oder flämisches, und das sieht man oft auch in Flandern. Das hat auch was Historisches. Ich kriege das jetzt im Kopf nicht ganz zusammen. Aber es hat sowas, man hat nichts zu verbergen. Das ist so eine Mentalität, ja, die, glaube ich, auch aus dem Mittelalter kommt. Und das hat sich so zum Style entwickelt. Also du zeigst dein Wohnzimmer, die Leute, also ich kenne, ne, also als ich in Utrecht war, wir haben ja die Utrecht-Folge auch gemacht, was ja dann im niederländischen Teil ist, da ist es auch so, du läufst halt abends durch diese Gassen und läufst dann 10 Zentimeter, da ist nur durch eine Scheibe getrennt, sitzt da jemand und guckt irgendwie, keine Ahnung, Netflix oder Amazon Prime. Und das ist aber, finde ich, großartig. Also ich weiß nicht, ob ich es haben möchte bei mir. Da sind wir wieder Deutsch und machen natürlich überall Zäune, Vorhänge hin. Ja. Aber die Niederländer oder die Flamen oder die Menschen in Flandern, was ja irgendwie fast alles das Gleiche ist, die lassen tief einblicken und das ist so eine Art Kultur. Und ich finde, als Tourist ist das herrlich, super. Und die sind ja auch immer, die sind ja auch relativ gut eingerichtet dann. Also es sieht ja auch schön aus. Die haben ja auch eine Liebe zum Detail, wie sie dann ihre Zimmer, die sie da auch zeigen, einrichten. Also ich habe wenig jetzt so Buden gesehen, die ziemlich runtergekommen sind, die keine Vorhänge davor hatten.
Nee, also genau. Und man natürlich einerseits stellt man sich jetzt auch nicht hin und isst Popcorn und guckt mal eine halbe Stunde oder so. Aber man sieht so im Vorbeigehen, sieht man halt so ein bisschen was. Oder für mich hat es einfach eine warme Atmosphäre gehabt. Eben diese gelben Straßenlaternen und dann halt das. So, das war einfach wohnlich und irgendwie war irgendwie nett. So, ne? Und ich kam dann halt nach diesem langen Tag halt letztlich ins Hotel, machte die Tür auf und da stand die Badewanne. Und dann bin ich wieder rein, Alter.
Also und dann hast du den Vorhang aber aufgemacht, ne, dass sich alle auch sehen.
Ja, ich war ja nicht unten im Erdgeschoss. Also das will ich auch keinem zumuten da, wenn der IT dann irgendwie badet. Aber das, wieder so ein kalter Tag und dann wieder in die Badewanne, dann wieder natürlich eingeschlafen. Und damit war dieser schöne Tag, dann auch sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Ja, und dann kommt, was einen Wochenendtrip angeht, eigentlich schon der letzte Morgen, so, ne? Also bist du ja dann irgendwie nur 2 Nächte da und abends fuhr der Zug, aber das ist ja auch das Schöne an solchen Zielen, du kannst den ganzen Tag über noch was machen. Und ich, wie gesagt, aus der Badewanne raus morgens, Fenster aufgemacht, Blick über die Stadt.
Sorry, ich habe immer diese Bilder im Kopf, das ist nicht gut.
Das nee, ist schön nicht ist gut. Es nicht, frag mich mal, also ich muss damit ja auch umgehen.
Ja, und, frag mal deine Begleitung. Ja,
schön ist es nicht. Ja, nee. ich bin letztlich in einen Tunnel reingegangen, dann an dem Tag. Ich bin zum Sint-Anna-Tunnel gegangen. Das ist auch in der Altstadt ein Fußgängertunnel. Unter der Schelde durch, unter dem Fluss durch, auf die andere Seite sozusagen der Stadt oder raus aus der Altstadt, wurde damals unter der Erde gebaut, dieser Verkehrsweg, um tatsächlich den Schiffsverkehr nicht zu gefährden. Der Tunnel ist 31 Meter tief, über 500 Meter lang. Und krass sind diese ewig langen Holzrolltreppen, die man da so runterfährt. Also wirklich Rolltreppen, die funktionieren, finde ich persönlich ja schon ein Naturereignis als Kölner. Und dann auch noch aus Holz irgendwie. Und an den Wänden ist dann so eine Fotoausstellung von diesem Tunnel, wo der Bau so nachgezeichnet wird. Einfach sehr interessant, sehr spannend. Und durch so einen langen Tunnel durchzulaufen, ist irgendwie cool. Also man kann auch Radfahren, wohlgemerkt. Nochmal an die Radfahrer, die Stadt per Rad entdecken, das ist auch möglich. Und wenn du auf der anderen Seite rauskommst, also nicht alle gehen durch oder fahren durch, manche gucken nur kurz rein, hast du auch einen schönen Blick über die Antwerpener Skyline, nochmal so einen alternativeren Blick. Und was man auch unter der Erde machen kann, sei nur kurz erwähnt, ist die Kanäle besuchen. Was ich ganz spannend daran fand, also du gehst durch diese Kanäle, unterirdische Kanäle, die du da so begehen kannst, riecht auch so ein bisschen muffig, aber ist ganz interessant. Und das Interessante daran fand ich musste auch an deine Utrecht oder an unsere Utrecht-Folge denken, das waren früher die Grachten dort, die aber halt zugebaut wurden, also überbaut wurden. Und in Amsterdam blieben die ja offen, also da gibt's die ja bis heute. Und das waren tatsächlich früher die Grachten und jetzt sind es Unterwasserkanäle, unter denen auch Wasser unter anderem abläuft. Für mich natürlich, du kennst mich, nach solchen harten Erlebnissen, die ich dann schon im Untergrund hatte, was passiert?
Du musst unbedingt was essen, Jochen.
Auf jeden Fall, Alter. Also das ist, da muss man gar nichts vor. Also ich habe jetzt genug gegeben, ich muss auch mal was wieder bekommen.
Du musst dich belohnen, Jochen. Du musst dich belohnen für diesen harten Wochenendtrip.
Ja, man gibt und gibt und gibt, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Nee, aber nach all dem Stress, was ich damit abbilden will, was ich jetzt sage, ist so eine der schönsten Seiten der Stadt, die ich wirklich sehr genossen habe. Ich bin nach dieser Tunnelgeschichte, bin ich halt durch die Stadt so ein bisschen gelaufen und kam halt an so einem kleinen Café vorbei, Tateur Coffee Bar, /Vespa Bar. Mhm. Vespa, also wieder das Mofa.
Ja, wieder Roller da. Ja.
Genau, hat keinen Sinn für mich ergeben. Aber egal, ich rein, ne? Also weil halt irgendwie Kuchen im Fenster stand, reicht ja schon bei mir. 2 bis 3 Tische, winzig klein. Also im Sommer kann man auch draußen sitzen, wurde mir dann erzählt. Und hinter der Theke, über der Theke, also hinten über der Theke, war eine Vespa, so ein Roller. Und letztlich stelle ich vor, jetzt gerade die erste Melange, die ich zumindest jemals in der Form erlebt habe, zwischen einer Kaffee- und einer Vespa-Bar. Also will sagen, du konntest Kaffee und Kuchen haben, konntest aber auch eine Vespa mieten. Das war so der Geschäftsmodell.
Okay, okay.
Vespa mieten und Kaffeekuchen. Gut, muss man auch erstmal drauf kommen. fand ich, war jetzt neu für mich, fand ich ganz schön. Das Motto war wohl irgendwie stressed, spelled backwards is desserts, also desserts. Ne? Also will sagen, also ne, also wer was Süßes isst, der ist nicht mehr gestresst. Da habe ich dann auch eingestimmt. Zwei junge Frauen haben da an dem Tag gearbeitet. Super Kaffee, super Kuchen, haben nachher auch noch ein bisschen geschnackt. Also wir haben uns dann erstmal in die Ecke gesetzt, an einen der wenigen Plätze, hatten mehr ergattern können, am Fenster rausgeguckt. Und das ist halt schön. Wenn halt draußen der Januar so ein bisschen nieselregenmäßig wütet und du kannst aus dem Warmen rausgucken, Käffchen trinken und hast auch schon wieder was erlebt, das ist schön. So, ne? Das ist das, was ich mit solchen Städten verbinde.
Ist denn, Jochen, wenn du sagst Januar, wir legen ja immer so ein bisschen auch so einen Fokus drauf, zu sagen, fahrt in diese tollen Ikonen von Städten, zum Beispiel in Europa, und da gehört Antwerpen ja auch dazu, nicht dann, wenn alle hinfahren, weil im Sommer ist in Antwerpen bestimmt auch die Hölle los. Ist Januar dann eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr leer und ein ganz guter Ort, beziehungsweise eine ganz gute Zeit für den Ort?
Ich fand ja. Also genau, im Sommer ist da viel los. Einfach, weil die Stadt viel mehr zu bieten hat, als die Größe halt eigentlich vermuten lässt, so auf den ersten Blick. Und ich fand den Januar toll. Natürlich ist es dann spätestens an diesem Hafengebäude, weißt du, da wird es dann auch kalt, weil es ist halt windig, du hast eine Hafenstadt und so weiter. Aber gut, an Strand willst du da eh nicht. Und wie gesagt, wenn es mal regnet, es gibt so viele tolle Museen. Du hast jetzt zwei genannt, ich habe ein paar genannt. Ja. Man kann sich da lockerst beschäftigen. Man kann auch super drin sitzen und rausgucken. Also ich fand das nicht als Nachteil. Und ich war Gott froh, dass die Stadt relativ leer war. Wie gesagt, diese Kunstsache da mit Axel Fairford ein bisschen weiter draußen, da war ich fast alleine. Da hast du fast so, da hast du das Gefühl, du hast drei Ausstellungsräume für dich.
Schön.
Und in dem Sinne hast du recht, ja. Ich habe unbewusst wahrscheinlich auch noch irgendwie so off-season-mäßig viel richtig gemacht, ne? Obwohl ich eigentlich der Ursprung war ja nicht nur, dass ich raus wollte. Und ich habe, es ist ein beliebter Ort, und darüber habe ich auch tatsächlich mit den beiden Frauen geredet, die dort gearbeitet haben an dem Tag. Die meinten auch, dass um die Ecke, nur ein paar Meter weiter, die Mieten wieder so hoch waren, dass sie das gar nicht finanzieren könnten, was sie da gerade machen. Will sagen, so ein kleines idealistisches Café, ne? Mit so selbstgemachten Kuchen und irgendwie, da ist noch ein Plattenladen auf der Ecke gewesen, ein Buchladen, ein Vietnamese, also alles, was man so mit junger Kultur, mit so neuen Ideen so verbindet. Ein paar Meter weiter meinen sie, seien die Mieten schon wieder so hoch, dass man es halt nicht bezahlen könnte. Gentrifizierung halt, so wie immer. Städte leben, Städte verändern sich. Aber sowas findet man da, wenn man sucht. Und ich weiß ganz genau, der Laden war so klein, dass ich fast rückwärts ins Klo reingehen musste, weil es so klein war, so auf so halber Etage, zwischen zwei Etagen in so einem Treppenhaus drin. Aber es war nicht unangenehm. Also,
okay. Ich dachte, das Bild von der Badewanne und dir wäre schon das Schlimmste heute, aber zack. Er legt nochmal nach. Danke.
Meister, ich wollte doch nur auf Toilette gehen. Also ich habe ja da nichts Schlimmes veranstaltet. Ich bin ja jetzt nicht, also E.T. ist jetzt nicht auf Toilette gegangen. Also du das jetzt meinst, das ist alles nicht eingetreten. Was fehlt noch? Wir waren jetzt schon, ich habe es schon lange angedeutet, es ist Sonntag, ich fahre jetzt gerade sozusagen nach Hause. Abends fährt die Bahn ab, es fehlen halt die Diamanten. Es fehlt das, wofür Antwerpen auch berühmt ist, die Klunker, ja, die Steine, die Brillis, wie du sagen würdest. Ja, das, was Michi auf der Handyhülle hat. Ja,
hey, Diamonds das, was, are Michis best friend, weißt du?
So. Das, was du auf der Handyhülle hast, das, was du an der Seite deiner Brille so eingearbeitet hast, was ich im Bauchnabel trage, Diamanten. Diamanten.
Ja.
Antwerpen, man kommt nicht dran vorbei, war früher mal Haupthafen für den Import von Diamanten. Und es ist eigentlich fast auch immer noch heutzutage. Also weit als 50% mehr aller Rohdiamanten passieren irgendwie Antwerpen. Und diese Stadt ist in der Hinsicht einfach relevant. Interessanterweise auch wieder wie bei der Schokolade. Zum einen, weil es einfach ein Hafen ist, weil es da durchläuft. Und zum anderen einfach auch, weil das Handwerk hier wieder perfektioniert wurde. Weil es einfach sehr, sehr gute Handwerker in der Richtung in Antwerpen gibt, die sich hier immer noch sammeln. Und wenn du mal wieder Diamanten suchst, wenn du so da sitzt, so Donnerstagabend denkst, was mache ich heute? Oh, ich kaufe morgen mal wieder ein paar Diamanten. Dann fahr nach Antwerpen, weil hier kriegst du halt die höchste Qualität zu relativ moderaten Preisen. Vor allem halt im Diamantenviertel. Und das liegt praktischerweise, und darum erzähle ich es jetzt erst, ganz nah am Hauptbahnhof. Also man kann hier wirklich vor der Abreise noch schön irgendwie was kaufen und dann in die Bahn und nach Hause. Oder einfach gucken. Ne? Also das wollen wir nicht so tun. Antwerpen, also dieses Viertel ist interessanterweise relativ unspektakulär. Also ich weiß nicht, ob du da damals durchgelaufen bist. Aber
nee, bin ich nicht.
Ja, es ist so, du gehst da durch und denkst so, jo, Es ist grau, es ist schlicht, sehr funktional, macht natürlich beim zweiten Gedanken schon wieder Sinn, weil das kann ja jetzt auch nicht so aussehen wie der Wert, der da gehandelt wird, weil dann wäre es dann auch irgendwie ein bisschen auffälliger. Muss ja auch gar nicht sein. Es ist halt eine sehr große sachliche Atmosphäre so in der Luft. Und man kann jetzt nicht in diese Diamantenbörsen rein oder so, aber man kann sich die Gegend anschauen, so einen Eindruck gewinnen. Man kann auch einen Blick natürlich in manchen Geschäften auf das Handwerk werfen, teuer und billig kaufen. Natürlich gibt es ja auch so kleine Touri-Versionen von Brillanten oder von Diamanten oder so, die man mitnehmen kann. Aber erstmal ist es halt relativ unscheinbar und grau und relativ schnell eigentlich letztlich erledigt. Was ganz interessant ist, fand ich irgendwie, Diamanten werden wohl immer noch, egal wie teuer, wie viel wert, oder sagt man zumindest, in so ganz schlichten Papier mit einer bestimmten Faltung verpackt. Mhm. In so einem Papier so verpackt. Und angeblich transportieren alle Leute da ihre gekauften Steine oder die Steine, mit denen sie handeln, auch noch in der Hosentasche mit sich rum. Das heißt, du läufst da so durch und irgendwann denkst du so, wenn du so Leute siehst, warum hat er die Hände in den Taschen, Alter?
Ah, okay.
Weil du halt denkst, der hat da irgendwie gerade ein Haus drin sozusagen, weißt du, ja. So irgendwie so ein Hauswert oder so. Und das ist so das Spannende, was du da so hast. Zum anderen hast du da sehr, sehr viele verschiedene Formen oder verschiedene Arten von Geschäften und du hast auch viele Leute, die aus vielen Ecken der Welt kommen. Also sehr viele jüdische Händler, sehr viele Inder, sehr viele Chinesen. Über 1500 Firmen haben was mit Diamanten zu tun in der Stadt. Und es leben auch, wie gesagt, auch über 10.000 orthodoxe Juden noch in Antwerpen. Und viele in dieser Ecke dieser Stadt. Und du hast so einen multireligiösen Alltag, der sich da noch so durchrankt. Also eine ganz andere Realität, in die du da so durchgehst. Ne? Also sehr spannend.
Also wenn dann, du hast eben gesagt, also da sind Menschen aus Indien, jüdische Menschen, chinesische Menschen. Alter, da muss es doch wahrscheinlich die besten Essensbuden und überhaupt geben international da drumherum.
Da gibt's geiles Essen, auf jeden Fall. Ich hatte irgendwie vor Abreise am meisten Bock auf was Asiatisches und habe dann tatsächlich noch gesehen, so aus dem Augenwinkel, als ich zum Bahnhof ging, da ist so ein Chinatown, wirklich auch wieder am Bahnhof. Am Bahnhof ist der Zoo, ist dieses Diamantenviertel, ist aber auch ein Chinatown mit so einem richtigen Eingangstor.
Okay.
Also richtig so wie in San Francisco. Du denkst, meine Güte, was geht jetzt für eine Welt auf? Es ist tatsächlich dann relativ klein, das Chinatown, aber du hast tolles chinesisches Essen bekommen, wenn du ein bisschen gesucht hast. Da waren jetzt nicht alle Läden so von außen so jetzt total authentisch, aber ich habe da wirklich toll chinesisch gegessen. Also müsste ich in Köln suchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also das war cool. Da habe ich Sachen gegessen, die habe ich wirklich außerhalb Chinas nicht so oft bekommen. Und wenn du dann mit 2000 Karat in der Tasche und irgendwie gerade in einer schönen Pickingente im Magen irgendwie dann Bock hast oder fertig bist, dann steigst du in die Bahn, in dieser Bahnhofskathedrale, gehst halt in diesen riesen Glas-Stahlbau rein, in den die Züge halt abfahren, steigst ein und hast einfach ein fantastisches Wochenende hinter dir und bist 3 Stunden oder 4 Stunden später, zumindest ich, wieder in Köln, beziehungsweise in relativ kurzer Zeit wieder zu Hause.
Wow. Das klingt nach einem perfekten Wochenend oder langes Wochenende-Trip. Dieses Antwerpen, du hast ja noch nicht mal alles gesehen, also die Nummer, dass man da auch mal eine Woche bleiben kann, das ist schon valide, ne?
Total, weil halt drumherum viel ist. Du kannst ja an jedem der Orte viel mehr Zeit verbringen. Allein die Museen kann man sich so viel Zeit nehmen. So, man kann da wirklich einen Tag in so einem Museum verbringen. Wenn ich das von dir höre, wo ich ja gar nicht drin war, das klingt ja, damit kannst du ja mindestens einen Tag verbringen. Du kannst dich da durchtrinken, du kannst dich da durchnaschen, du kannst dich da durchessen. Natürlich, da geht ganz, ganz viel. Und nochmal, Schnitt so zurück, ne? Also ich will jetzt nicht lange darauf rumreiten, aber ich hatte echt schlechte Laune. Am Mittwoch oder Donnerstag davor. Und danach bin ich weggekommen. Und ich meine, was habe ich alles erlebt in der Zeit, nach 3 Tagen? Und habe es relativ schnell und easy und nachhaltig halt bereist mit der Bahn. Und war Gott froh, dass ich diesen Trip gemacht habe. Also wirklich beste Entscheidung im Winter 2020, halt im Januar. Ich wusste ja nicht, was da dann noch mit Corona kommt. Das war mir überhaupt nicht klar. Aber das war einfach, das hat mir den ganzen Monat gerettet, weil ich diese 3 schönen Tage mit sehr viel kulturellem und was auch immer für Input halt hatte.
Das ist ja für Normalzeiten, sagen wir mal, ohne Pandemie, die ja hoffentlich bald wieder kommt, ist ja gerade so Januar, Februar, März so wirklich so eigentlich Ekelmonate, also finde ich und du ja auch. Da ist ja eine der wenigen Sachen, die wir gemeinsam haben. Da sind ja für diese Monate sind so diese Wochenendtrips. Gerade in so Orte wie Antwerpen oder was wir eben schon gesagt haben, Utrecht. Ich war damals auch im Januar in Utrecht. Dann gibt's noch Gent, Brügge, Brüssel. Also gerade so die Niederlande, Belgien, aber auch Luxemburg. Das sind alles so Destinations, die man aus Deutschland relativ in kurzer Zeit dann mit dem Zug oder mit dem Bus oder von mir aus auch mit dem Auto erreichen kann. Und man beamt sich relativ schnell in eine andere Welt und kann sich, wie was du hier erzählt hast, in 2-3 Tagen so viel an Spannendes in die Birne ballern, also ich meine jetzt nicht Bier, sondern an Input, ja. Dass man wirklich mal so diese schlechte Laune, die man vielleicht hat, vergisst und man lädt die Akkus auf und braucht dafür jetzt keinen Strand oder einen Sonnenschirm oder eine Sonne, sondern einfach diese liebenswerten Orte mitten in Europa und davon gibt es echt viele.
Ja, und du kannst daraus machen, was du willst. Das fand ich halt bei der Stadt gerade ganz, ganz bezeichnend. Das ist natürlich auch, weil es so ein üppiges Programm ist, weil es so überladen ist an tollen Sachen, aber ich glaube eigentlich letztlich geht es immer, design your own trip, Alter. Also mach das draus, was dich interessiert. Und wenn es heißt, dass du halt im Vespa-Café 3 Tage sitzt, alles gut. Wenn du sagst, du bist der Museumsfreak, dann hast du da genug zu tun. Wenn du sagst, weißt du, du willst weiter raus, du willst das Umland erkunden, auch alles gut. Also ja, und ich bin nicht so der Typ, der vom Städtetrip kommt. Das war ich nie so, ne? Also ich suche dann auch irgendwie viel Natur und Tiere und so und irgendwie das kriegt mich auch sehr viel und spektakuläre Natur und sowas. Aber deshalb war ich am Anfang auch gar nicht so, will ich das jetzt oder nicht? Mhm. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass sowas nah bei ist. Es war tatsächlich so, dass wir haben ja jetzt ein paar Folgen vorher haben wir diese Trilogie USA gemacht, die für mich für uns beide ja ein großes Geschenk war, weil wir im Kopf wahnsinnig viel reisen konnten, weil wir wirklich praktisch die USA durchkreuzt haben. Im Kopf, hört euch das gerne mal an. Das ist wirklich wie so ein 3- bis 4-stündiger Urlaub wahrscheinlich, den man so machen kann, Roadtrip USA. Das war wunderschön. Das hier tat fast mehr weh, jetzt in dieser Corona-Zeit, in der wir jetzt diese Sekunde gerade sind, weil man es jetzt gerade nicht machen kann. Und es zündelt einen noch so ein bisschen mehr an, das sofort zu tun, weil man es sofort umsetzt. Ich könnte morgen los. Weißt du, was ich meine? Ich könnte morgen in diesen Zug steigen und wäre in 3 Stunden da. In einer anderen Welt. Und das war schön.
Aber diese andere Welt, die kommt ja wieder und deshalb war es wunderschön, sich jetzt schon mal darauf vorzubereiten und mit Antwerpen den nächsten Ort zu haben, den man sich auf seine Bucketlist machen kann und der halt, wie gesagt, schnell erreichbar ist und wo man auch nicht irgendwie 2 Wochen Ferien braucht und man kann auch spontan hin, außerhalb, sag mal, im Sommer, in der wahrscheinlich auch noch bis in Frühherbst rein, muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr planen als du, der einen Tag vorher losfährt, wenn man eine Badewanne im Zimmer haben möchte, muss man wahrscheinlich ein bisschen besser planen, aber es ist sowas, auf was man sich freuen kann und was wahrscheinlich auch irgendwann dann schnell wieder geht, dieses Antwerpen.
Ja. Jo, danke fürs Zuhören, Leute. Das hat Spaß gemacht und wir hoffen euch auch. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne gebt uns ein paar Sterne bei iTunes oder so. Oder lasst uns wissen, was ihr denkt. Vielleicht sagt ihr, mein Gott, Jungs, ich hätte noch folgende Ergänzung für diese Folge oder ihr habt Ideen, worüber wir mal eine Folge machen können. Also lasst es uns einfach wissen. Schaut auf unseren Kanälen vorbei, also auf Instagram, auf Facebook. Kommentiert unsere Beiträge, diskutiert mit uns. Da werden wir auch was zu diesem Ort, zu Antwerpen posten. Auch schöne Bilder und Videos, die das alles nochmal ein bisschen visuell unterstreichen. Guckt euch unseren Blog an. Der ist echt schön inzwischen. Und checkt unsere YouTube-Seite. Da sind noch ein paar Live-Auftritte von uns als Video drauf, aber auch alle Folgen. Also wenn ihr wollt, kommt ihr nicht mehr um uns rum.
Ja. Wir sind überall, ne? Also wir sind ja auf dem Weg der Weltherrschaft, zugegebenermaßen ganz am Anfang.
Ja, doch eher.
Aber, ja. Aber wir haben ja noch ein paar Jahre und wollen mit euch zusammengehen. Deshalb sind wir immer froh über Feedback, über Mails, über Anregungen, über eure Sicht der Dinge. Wir finden es ja immer spannend, wenn Leute dann schreiben, dass sie auch an Orten waren, über die wir berichtet haben und das so ein bisschen abgleichen und dann, was du eben sagtest, vielleicht nochmal einen Tipp haben an die Community. Also schreibt das auch gern unter die Instagram-Posts drunter, wenn ihr irgendwie noch ein cooles Café habt oder einen Ort, eine Straße oder Menschen, die man vielleicht da treffen sollte oder was man sich genau anschauen kann. Also das bereichert natürlich diesen ganzen Podcast und diese ganze Reisen-Reisen-Welt, wenn eure Einflüsse da auch noch mit reinkommen. Und das macht uns dann ganz besonders viel Freude. Jochen, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich habe Bock auf Antwerpen und es ist, obwohl ich schon mal da war, für ein Revival ganz hoch in der Liste gerückt. Und da danke ich dir für und wünsche dir, euch da draußen, egal wo ihr gerade seid, haltet durch, alles Liebe und Gute und bleibt uns treu.
Ja, passt auf euch auf und gute Reise. Bis bald.
Tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.